Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Und wenn es scheißegal wäre, was andere sagen?
Ich habe mir angewohnt, erstmal zu überlegen, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, so kurz in mich reinzuhorchen. Wie geht's denn mir eigentlich?
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte von Verwendo. Zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter. Hallo Anja.
Hallo Helene.
Du Anja, heute habe ich uns einen Gast mitgebracht und zwar Stefanie Wagner. Sie ist Coach für Unternehmerinnen und Führungskräfte in Hamburg, für Persönlichkeit und Position, für neue Lebens- und Arbeitslust, wie sie selbst beschreibt. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Steffi.
Vielen Dank.
Hallo Steffi.
Ich freue mich sehr, dass ihr mich dazu gebeten habt. Hallo Anja.
Ich bin auch schon ganz neugierig.
Wir freuen uns so sehr auf deine Themen. Denn ich habe dich ja vor nunmehr ganz schön vielen Jahren im Rahmen eines Business-Netzwerks für Frauen kennen und sehr schnell auch schätzen gelernt. Ich finde, deine besondere Art der Kommunikation und Empathie, die haben mich direkt beeindruckt. Du nennst dich selbst Trüffelschwein und findest viele Schätze quasi. Ich habe den Eindruck, für dich ist das viel eher Berufung als Beruf. Oder täuscht mich das?
Das täuscht dich nicht. Das ist wirklich so. Das ist auch nach vielen Jahren unterschiedlicher Berufstätigkeit jetzt inzwischen auch endlich, seit fast 10 Jahren, muss ich überlegen. Ja, seit 11 Jahren schon. Das erste Mal, dass es wirklich eine Berufung ist und nicht nur ein Beruf, ein Job.
Ich finde, das strahlst du auch aus, quasi mit jeder Faser.
Ach, wie schön.
Und dein Lebensweg, der ist einfach so unfassbar spannend. Magst du uns davon erzählen, wie du zu dieser Berufung gekommen bist?
Ich muss dafür ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung.
Das soll genau so sein.
Ich hab irgendwo mal den Satz gelesen, den roten Faden im Leben suchen und irgendwann feststellen, dass er schon immer bunt war. Und das trifft auf mich tatsächlich sehr zu. Also ich komme ursprünglich aus der Touristik. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht zur Reiseverkehrskauffrau. Damals aber eigentlich nur, weil ich nicht wirklich wusste, was ich stattdessen machen könnte. Ich war relativ unmotiviert, ich war ideenlos, habe diese Ausbildung gemacht, habe dann später im Gruppen- und Incentive-Management gearbeitet. Das heißt, zu der Zeit, als die großen Unternehmen noch große Budgets hatten, haben die dann große Incentive-Reisen, die dafür extra konzipiert wurden, für zum Beispiel die, weiß ich nicht, 100 besten Mercedes-Händler oder BMW-Autohäuser oder was es auch immer so für Firmen gab, in denen der Vertrieb an erster Stelle steht. Die haben die sich organisieren lassen und da haben wir dann, ich habe die konzipiert, ich habe sie vorbereitet, ich habe sie zum Teil auch begleitet und bin auf die Art und Weise ziemlich viel in der Weltgeschichte herumgeflogen, habe in Hotels übernachtet, bin durch Flughäfen gerast, um Anschlussflüge noch zu kriegen. Und das war auch nicht so wirklich etwas, was Freude gemacht hat. Seitdem habe ich auch keine Lust mehr zu fliegen. Und ich finde Hotels auch ganz gruselig, habe überhaupt kein Fernweh mehr. Habe dann irgendwann beschlossen, mein Wunschkind zu bekommen, habe geheiratet und bin dann, weil dieses Wunschkind ist letztes Jahr 30 geworden und damals gab es noch keine Teilzeitmodelle, keinen Anspruch auf Rückkehr und so weiter. Und bin damals dann ganz bewusst für ein paar Jahre erstmal aus diesem ja auch ungeliebten Job ausgestiegen und habe dann, als Luisa noch ganz klein war, mich selbstständig gemacht als Trainerin für die Ausbildung von Familienbegleithunden.
Wow.
Das muss man immer erstmal so ein bisschen, ich mache immer eine kleine Pause hinterher, um das.
Ja, das hast du gut gemacht. Ich habe auch gerade versucht, das zu übersetzen. Was genau hast du denn da gemacht? Nur du mal so ganz kurz.
Ja, du arbeitest mit dem oberen Ende der Leine. Also mit dem. Also wir haben damals, das war im Rahmen eines, angefangen habe ich damit im Rahmen eines Hundevereins. Das heißt, ich habe dann, du fängst an mit einer Welpenspielgruppe. Du fängst idealerweise an mit einer Welpenkaufberatung oder mit einer Rassekaufberatung. Dann startest du mit der Welpenspielgruppe. Dann kommt eine Junghundgruppe. Dann lernen Menschen einfach, ihre Hunde zu verstehen. Also, was will mein Hund mir sagen, wenn er dieses und jenes Verhalten an den Tag legt? Und das ist insofern super spannend, weil das ganz viel über den Menschen aussagt. Und weil es spannend ist zu beobachten, wie viele Missverständnisse entstehen, wenn ein Mensch ganz sicher zu wissen glaubt, was ihm sein Hund gerade sagen will. Oder auch ganz sicher ist, der versteht jedes Wort. Nein, tut er nicht.
Ich bin ja selber Hundebesitzerin und ja, ich erkenne mich ein wenig wieder. Aber ich weiß auch um dieses Missverständnis. Mein Opa war auch Hunde. Wie sagt man dazu? Er hat Jagdhunde ausgebildet und er hat auch immer gesagt, wir dichten denen zu viel Menschlichkeit immer an, den Hunden.
Ja, beziehungsweise wir interpretieren ihr Verhalten völlig falsch und wir lernen ihre Sprache nicht, sondern wir erwarten von ihnen, dass sie unsere Sprache lernen. Und ich fand das immer super faszinierend, Menschen und Hunden bei ihrer Kommunikation zu beobachten. Aber auch Hunde untereinander, die ja über Körpersprache miteinander agieren. Und diese feinen Signale zu beobachten, das zu lernen, die zu erkennen, das fand ich immer unglaublich spannend. Und das hat mich auch viel, ehrlich gesagt, viel über Menschen gelehrt, wie Menschen mit ihren Hunden umgehen und was Menschen sich auch für Hunde aussuchen. Also wofür diese Hunde auch stellvertretend sein sollen in vielen Fällen. Das war sehr, ja genau. Und dann habe ich aber irgendwann beschlossen, dass ich ab sofort alleinerziehend durchs Leben gehe und bin da mit meiner 6-Jährigen und 2 Hunden in eine sehr, insbesondere wirtschaftlich, sehr ungewisse Zukunft gestartet. Bin also das erste Mal so richtig von der Klippe gesprungen, wenn man so will. Und habe dann Vollzeit wieder angefangen zu arbeiten, und zwar bei einem mittelständischen Unternehmen in der Lebensmittelindustrie und habe da Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und Unternehmenskommunikation. Habe auch im weltweiten Vertrieb mitgearbeitet und habe das 6 oder 7 Jahre gemacht. Bin dabei lange Zeit sehr über meine Grenzen gegangen, weil ich auch die ganze Zeit alleinerziehend und Alleinverdiener war und bin dann mal 1,5 Jahre sehr krank gewesen, habe in dieser Zeit beschlossen, dass ich nicht wieder in diesen alten, im Grunde auch ungeliebten Job zurückgehe, sondern ich wusste einfach nur, ich will nach Hamburg und ich will aus meiner Heimatstadt weg. Und habe dann 2011 mein Kind, das in dem Jahr Abitur machte, in den Flieger nach Madrid gesetzt, weil die in ein Au-pair-Jahr gestartet ist. Und habe dann mein Leben in Kisten verpackt und bin nach Hamburg gegangen und hatte erstmal überhaupt noch keinen Plan, was ich da machen will. Da bin ich dann das zweite Mal sozusagen von der Klippe gesprungen und bin dann hier angekommen, hatte erstmal noch nicht so richtig Plan, habe dann nach und nach Ideen für eine Selbstständigkeit entwickelt, bin gestartet ursprünglich mit Positionierung und Markenberatung. Ich habe mir ein Xing-Profil gebaut, ich habe mir Visitenkarten drucken lassen und mich kannte niemand, ich kannte niemanden. Ich hatte auch überhaupt noch nicht wirklich die Ahnung, wie ich das eigentlich anstellen will. Und dann bin ich losmarschiert zu den ersten Netzwerkveranstaltungen. Und dann kamen die ersten Aufträge und die ersten Kontakte und die Netzwerke webten sich nach und nach immer dichter. Und ich habe dann gemerkt, dass ich hatte damals dann schon, bevor ich nach Hamburg gegangen war, die Coaching-Ausbildung begonnen. So für mich, dachte ich. Und habe dann aber vor einigen Jahren festgestellt, dass diese ganzen Marketing-Themen mich auch nicht so richtig wirklich begeistern, obwohl ich da einen guten Job gemacht habe in der Selbstständigkeit und habe mich dann komplett aufs Coaching verlegt. Und seitdem ist es wirklich so dieses Gefühl, ja, das will ich, das macht Spaß, das bewegt ganz viel, das, da gebe ich alles rein, das zieht mir keine Energie, das gibt mir welche. Und dadurch auch nach und nach das Gefühl zu kriegen, was kann ich eigentlich richtig gut, das lerne ich seitdem immer noch aufs Neue, weil jeder Mensch, der kommt, jeder Coachee, jede Person ist komplett anders. Uns bewegen oft dieselben Themen. Nein, die gleichen Themen.
Stimmt.
Und gleichwohl ist aber ja jeder Mensch, der kommt, komplett anders. Die Ausgangssituation, die Lebensumstände, die Ziele und die Wünsche. Und diese Vielfalt, dieses immer komplett neu in so eine Wundertüte einzusteigen. Das, ja, das liebe ich sehr.
Ja, das macht auch Spaß, ne? Menschen machen eh Spaß, ja, wenn man sich auf sie einlässt, jedenfalls.
Absolut.
Gebe ich dir recht.
In welchen Lebensphasen sind denn Menschen, wenn sie zu dir kommen? Kannst du das so einordnen?
Also es sind immer Phasen, in denen sie feststellen, irgendwie geht das hier so nicht weiter. Oft können sie es noch nicht wirklich benennen. Was ist denn eigentlich blöd? Das ist auch ein Zustand, der dann schon immer ein bisschen länger anhält. Das ist so eine Unzufriedenheit, die latent immer größer wird, die man aber irgendwie noch nicht richtig greifen kann. Und es sind ganz unterschiedliche Menschen. Also es sind häufig Frauen, die entweder mit dieser Doppelbelastung sich echt schwer tun, was auch wirklich, wirklich, ihr macht da echt einen harten Job, ja, jüngeren Mütter, also mit kleinen und mittelgroßen Kindern. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr.
Ich hadere mit der Rolle auch zunehmend, ne? Also man kann sie natürlich jetzt nicht abgeben, aber ich denke oft, es ist, also es gilt ja nicht für jeden, aber für viele ist es wirklich unfassbar unfair. Und diese Unfairheit, die macht halt noch dazu Gewicht, weil man sagt, wieso? Also ich denke jetzt auch gerade an dich. Ich habe eine Freundin, die gerade alleinerziehend geworden ist, frisch mit zwei kleinen Kindern. Und ich finde einfach, ich habe gesagt, irgendwie ist es, fühlt sich so an, als ob die Gesellschaft da auch versagt, weil wieso hat diese Mutter kein Privatleben mehr verdient, keine Zeit für sich allein verdient. Also ich sage jetzt nicht, es muss jemanden geben, der das macht. Ich weiß keine Lösung fürs Problem, aber das macht es auch nicht besser. Es ist trotzdem da und es ist unfassbar unfair, oft jungen Frauen gegenüber oder Frauen mit jungen Kindern. Bin ich komplett bei dir.
Problem ist ja, dass Care-Arbeit in unserer Gesellschaft keinerlei Wert hat. Ich habe letztens ein tolles Buch gelesen, wo es im ersten Schritt mal genau darum ging, mal zu sagen, Care-Arbeit hat einen Wert, ja, der ist monetär messbar und der findet einfach nicht statt. Also wenn man das jetzt messen würde, was Frauen leisten an Betreuung, wenn man das in Betreuungsstunden umsetzt, Babysitter, das ganze Putzgeschichtchen, Essen kochen, da sein, also was sind wir denn? Wir sind
Einkäufe, Terminplaner,
ja. So genau. Ja, Assistentin, das wären halt unglaubliche Summen. Und anstatt das wertzuschätzen, dass das halt getan wird, tun wir einfach so, als wäre diese Aufgabe nichts wert, weil dann können wir weiterhin als Gesellschaft so tun, als müsste das nicht irgendwie entlohnt werden. Und so hält man Frauen natürlich auch klein.
Ja, das ist richtig. Da gibt's ein sehr großes Beharrungspotenzial. Und das Umdenken fängt ja jetzt erst so nach und nach und nach an. Was aber immer noch nicht dazu führt, dass sich die Verhältnisse ändern. Weil das Thema Kita-Plätze, was mich jetzt mittlerweile ja schon seit langer Zeit nicht mehr betrifft, aber was ich eben oft höre und lese, dass es ein Riesenproblem ist, einfach auch Betreuungsmöglichkeiten zu finden. Also
ich glaube, es gibt jetzt aber mehr auch durch das, dass Frauen sich öffnen und vielleicht auch sind die sozialen Medien da auch positiv mitschuld. Es gibt aber mehr Männer, die es verstehen oder die es verstehen wollen. Und das ist ein guter Anfang. Also die Partner, ne? Und die Frauen suchen sich jetzt auch eher Männer aus, von denen sie wissen, dass sie das da kriegen können, diese Unterstützung. Ich habe jetzt ein schönes Reel gesehen, das fand ich sehr, sehr lustig. Da hat eine junge Frau gesagt, ich hätte so gerne Kinder, aber ich möchte nicht Mutter sein, ich möchte so gern Vater sein. Das wäre toll. Einfach zur Arbeit gehen, meine Karriere, und abends hast du so ein Kind am Tisch, Essen ist gekocht, dann kannst du in die Wange kneifen und dann bringst du es ins Bett und ist auch gut.
Dann bringst du nicht mal ins Bett, sagst du, musst die Mutter machen, weil man habt ja schon den ganzen Tag gearbeitet.
Mal so, ja, genau. Naja, gut, okay. Zurück zum Thema, zurück zu dir.
Ja, da würde ich tatsächlich nochmal einen anderen Aspekt reinbringen, weil ich habe, sagen wir mal so, ich habe auch viele, insbesondere männliche Führungskräfte, die so ab Ende 40, Mitte, Ende 50 kommen, weil sie zum Beispiel gesundheitlich einen kräftigen Schuss vor den Bug gekriegt haben, was sie aus ihrer Karriere rausgeschossen hat. Und die sagen, was bleibt eigentlich von mir, wenn ich nicht mehr der High-Performer bin? Oder die auch feststellen, im Grunde habe ich nie wirklich den Kontakt zu meinen Kindern aufbauen können, weil ich eigentlich immer nur gearbeitet habe. Und auf der anderen Seite kommen aber, und jetzt schließe ich den Kreis, seit ungefähr anderthalb Jahren, eigentlich seit Corona, verstärkt junge Führungskräfte, also das sind junge, um mal bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, junge Männer, die sind Ende 20, Anfang, Mitte 30 und die sagen, ich will ein besserer Vater sein, als mein Vater es war. Ich will diesen Karrierejob nicht mehr. Ich will nach anderen Möglichkeiten suchen, wie ich finanziell eine gute Basis schaffen und zugleich einfach auch ein guter Vater sein kann. Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Einer hat mal gesagt, ich möchte nicht nur ein Vater sein, sondern ein Papa.
Ja, schön.
Und das fand ich sehr, sehr besonders. Und das werden immer mehr. Das heißt, die kommen jetzt mittlerweile eben nicht mehr, wenn sie da schon 30 Jahre lang durchgegangen sind und jetzt einfach aussteigen müssen, sondern dieses Bewusstsein dafür kommt bei vielen schon viel, viel früher. Und das freut mich total, jemanden dann auf dem Weg auch begleiten zu können, der eben, wo du nicht auch, sagen wir mal, in der Zusammenarbeit erstmal ganz behutsam die ganzen Schichten, ja, wegkratzen klingt so böse, aber lüften musst, um so an Glaubenssätze zu kommen, weil eben jemand schon 30 Jahre lang auf dieser Überholspur zugange war, sondern schon gleich da anzusetzen, wo jemand sagt, ich bin jetzt Anfang 30 und ich habe das jetzt, weiß ich nicht, 5 Jahre gemacht und ich will nicht mehr. Ich gehe weg von einer der großen Unternehmensberatungen, in der ich jetzt seit 5 Jahren tätig war, um mal keine Namen zu nennen.
Ja, und ja, definitiv macht das ja auch nochmal deutlich, dass das gar nicht nur ein Frauen- und ein Mütterthema ist. Es ist halt einfach ein gesellschaftliches. Also wie geht denn die Gesellschaft mit Männern um, die sagen, ich will nicht Vater sein, sondern ich will Papa sein und ich reduziere meine Arbeitszeit und ich gehe einfach mal 2 Monate in Elternzeit. Ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber auch die Zahl ist immer noch verschwindend gering. Also schon die 2 Monate, die es da gibt, also ich krieg's nicht mehr zusammen, ich glaube, das sind zumindest nochmal so 70-80%. Aber Väter, die mehr als 2 Monate Elternzeit nehmen, da sinkt die Zahl aber rapide. Und ich weiß es aus dem Bekanntenkreis, dass dann auch Firmen gibt, die sagen, ach wieso, du willst in Elternzeit? Nee, das geht nicht, wir brauchen dich hier. Und ach was, du gehst länger in Elternzeit und dann wird's wieder gleich so runtergespielt wie, ja, da stehst du aber ordentlich unterm Pantoffel. Also zu jungen Männern ist die Gesellschaft ja auch nicht gnädiger.
Ja, also um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, es sind eigentlich immer Menschen, die sagen, ich will was verändern. Hier muss was passieren. So geht das hier nicht weiter.
Das heißt, es braucht schon den Impuls. Also die müssen zumindest schon, es ist nicht so, dass man, wie du vorhin gesagt hast, dass man, also dieser Gärungsprozess quasi, den braucht es, bis man dann ankommt und sagt, so stopp.
Der sollte idealerweise schon begonnen haben, sagen wir mal so. Der ist für ein Coaching, für ein erfolgreiches, also Erfolg in Gänsefüßchen, erfolgreiches Coaching finde ich schon ziemlich wichtig, weil ich kann ja niemanden über die Schwelle tragen.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Der Schalter muss schon umgelegt sein, ne?
Ja.
Du kannst da mit ihm den Weg gehen als Begleitung, aber jemand, der den Schalter noch nicht umgelegt hat, das ist ja wie mit allem, da kann man nichts ändern. Man muss es immer aus sich selbst heraus wollen.
Ja, richtig. Und es ist ja auch so, dass wenn du dann im Coaching viele Dinge, sagen wir mal, findest, dir Klarheit verschaffst darüber, wovon will ich mehr, wovon will ich weniger, das bedeutet ja, dass du was verändern musst. Und wenn du da noch gar nicht warst, an dem Punkt, dass du dazu bereit bist, dann bringt auch das Coaching nicht wirklich was. Weil wenn du, wenn du was loslassen willst oder musst, damit du etwas anderes in dein Leben holen kannst, dann braucht es dafür schon mal eine grundsätzliche Bereitschaft. Also die einzelnen Schritte dann zu gehen, das kann man dann auch gemeinsam machen, gemeinsam sortieren und auch unterstützen dabei. Aber diese grundsätzliche Bereitschaft zu sagen, ja, und ich will jetzt was verändern. Und ich weiß, dass ich dann auch mal vielleicht das eine oder andere wirklich loslassen darf. Die sollte schon da sein.
Ja, absolut.
Ja, das stimmt. Es braucht also einen gewissen Schmerz. Also wir können den Menschen nicht vor diesem, oder die Menschen nicht vor diesem Schmerz bewahren, den es braucht, um zu sagen, hey, hier wäre mal eine Veränderung angebracht. Sondern durch diesen Schmerz muss man schon selbst.
Ich mag das Wort Leidensdruck nicht so richtig wirklich, aber es trifft es schon ganz gut. Also diese Unzufriedenheit, die, weil sonst kann ich es mir auch in meinem möblierten Wohncontainer weiterhin kuschelig machen. Dann brauche ich aber kein Coaching, im Grunde genommen. So, also ja, kann man auch machen. Das ist dann aber ja für beide Seiten so ein bisschen unbefriedigend. Weil eigentlich möchtest du dich nicht dort wegbewegen, wo du bist. Irgendwie ist alles doof, aber irgendwie soll auch alles so bleiben, wie es ist. Also nicht ganz alles, aber das meiste. Und das ist dann halt, das wird konträr.
Ja, das stelle ich halt so häufig fest, so im Umfeld, im Kundenkreis, wie auch immer, Menschen, die so unzufrieden mit ihrem Job sind und da wirklich auch viel Zeit drauf verwenden können, um zu erläutern, warum sie damit so unzufrieden sind und warum alles so mies ist.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Genau. Und meine erste Frage ist immer, warum bist du dann da noch? Also weil ich das vielleicht auch aus meiner persönlichen Biografie heraus einfach nicht verstehen kann, wie man in Jobs bleibt, die einen total unglücklich machen.
Nicht nur in Jobs, überhaupt in Lebenssituationen. Also ich kenne so viele Paare, die wirklich ernsthaft darüber nachdenken, sich zu trennen, aber es seit Jahren nicht tun. So, und aber komplett unglücklich sind, also nur um ein Beispiel zu nennen. Aber es gibt ja noch 100 andere, also die Arbeit ist ja nur eine Ebene. Also ich weiß nicht, warum Menschen da so lethargisch sind, als ob sie noch ein Leben hätten. Als ob sie sagen, ach, na ja, dann mach ich's im nächsten Leben anders. Aber wissen wir nicht natürlich, ich möchte jetzt hier nicht philosophisch werden oder religiös, sondern was ich sagen will ist, wissen wir halt nicht. Leb doch vielleicht jetzt so, wie es gut für dich passt und wie du es dir wünschst.
Naja, manchmal ist eben das Unbekannte bedrohlicher als das Vertraute, was dir aber nicht mehr so gut gefällt.
Ich glaube, das ist oft so, ja. Ich gehöre da voll mit rein in die Kategorie. Gott sei Dank weder bei der Arbeit noch im Privaten. Aber ich kenne das, dass mir das Unbekannte erstmal Skepsis auslöst bei mir.
Warum ist das so? Hast du da eine Antwort? Warum haben wir Angst vor Dingen und Denkweisen und hindern uns damit selbst, uns mit Veränderungen zu beschäftigen?
Also mir hilft dabei ein Bild, ein sehr logisch begründetes Bild. Und zwar sind wir, also der älteste Fund eines Homo sapiens ist 300.000 Jahre alt.
Das heißt, Lucy.
Genau. Das heißt, ja. Unser Gehirn, unsere Gehirnstrukturen sind mindestens genauso alt. So, und die haben sich seitdem nicht entscheidend verändert. Und unser Hirn ist von seiner Daseinsberechtigung her dafür da, diesen ganzen Laden am Laufen zu halten. Also Nervensystem, bla bla bla. So. Und Veränderung kostet zusätzliche Energie. Und Routinen, das Vertraute, sind sozusagen Stromsparer, also Energiesparer. Das heißt, in dem Moment, wo man jetzt aus einer gewohnten Routine rausgeht, etwas Unbekanntes beginnt, anfängt, etwas Unbekanntem begegnet, von sich aus, also aus freien Stücken, sagt das Hirn, bist du bescheuert? Lass das. Mach das nicht. Wir brauchen die Energie für was anderes. Und das ist jetzt mal ganz einfach formuliert, das ist der Grund dafür, weswegen wir so eine hohe Veränderungsaversion haben.
Ja, stimmt.
Das macht schon Sinn.
Also mir ist noch eine Sache eingefallen. Es ist ja auch oft so, dass wir Veränderungen anstreben in Zeiten, in denen wir Druck haben. Also wo wir gestresst sind, wo wir ohnehin wo wir sagen, das geht so nicht mehr weiter und das nervt mich hier alles total und es füllt mich nicht aus, es macht mich unzufrieden oder wie auch immer. Das heißt, unser Energielevel in der Situation ist ja meistens ohnehin schon niedriger, weil uns das belastet, weil uns das stresst, weil uns das fordert. Das heißt, dass das Gehirn ist ohnehin schon auf einem niedrigeren Versorgungslevel, sage ich mal.
Das erklärt auch, ich kenne noch irgendwie diese Von-Weg-Motivation, also ich will weg von irgendwie einem Arbeitgeber oder wie auch immer, und die Hinzu-Motivation, also wenn es nicht darum geht, ich muss irgendwo weg, sondern woanders ist es besser. Das heißt, dass Hinzu-Motivation einfach so viel mehr Zugkraft hat, weil es uns nicht ohnehin schon schlecht geht. Also bei dem Von-Weg geht es uns ja schon schlecht und dann haben wir gar nicht mehr die Energie, um dann vielleicht zu gucken, okay, wohin will ich denn jetzt eigentlich, sondern ich will nur weg.
Genau, das ist auch die Erklärung dafür, warum wir neue Gewohnheiten ganz oft nicht dauerhaft etablieren. So, jetzt in der zweiten Januarwoche die Fitnessstudios voll sind mit hochmotivierten Leuten und spätestens Mitte Februar, Ende Februar sind die alle wieder weg. Und das liegt eben auch daran, das ist ja ein zusätzlicher Energieaufwand, dann dreimal die Woche in die Muckibude zu gehen.
Aber hallo.
Und dann vielleicht noch, jetzt gehe ich auch noch ein, zweimal laufen die Woche und jetzt ernähre ich mich auch endlich vernünftig. Das heißt, ich ziehe im Grunde genommen Energie ab.
Aber wie? Alleine schon das Einkaufen und Kochen dafür für den neuen Plan ist
richtig.
So aufwendig.
Ja. Genau. Dann machen wir lauter verschiedene Sachen auf einmal, die alle Energie, zusätzlich Energie kosten. Und das Gehirn sagt die ganze Zeit, sag mal, bist du bescheuert? Mach das nicht. Um es jetzt mal ganz lapidar, sehr vereinfacht auszudrücken. Und deswegen lassen wir das dann wieder sein, weil es einfach zusätzliche Kraft kostet, diese neuen Dinge zu etablieren.
Ich habe sehr spannend dazu letztens einen TED-Talk gehört, der sich mit wo sich die Forscherin mit genau diesen Themen beschäftigt hat. Wie ist denn das, wenn wir eine neue Routine etablieren wollen? Also wir wollen mehr Sport machen, aber dann jetzt, wie du sagst, der Körper das vielleicht nicht will. Und ihr Hinweis, den fand ich sehr gut, oder ihre Lösung, ist, das für eine Minute zu tun. Also zu sagen, ich will jeden Tag laufen gehen und mein Ziel ist es, das für eine Minute zu tun. So, dann zieht sie sich ihre Laufklamotten an und geht raus und läuft eine Minute. Mal läuft sie wirklich eine Minute und mal läuft sie auch länger, je nach Tagesform. Aber das entscheidet sie quasi dann in dem Moment und wie es ihr dann geht. Und ich dachte, ja, das ist so gut, wir wollen immer zu viel. Also Wir wollen dann einfach immer dreimal die Woche ins Fitnessstudio und zweimal die Woche laufen und uns jetzt auf einmal viel gesünder ernähren. Und geben uns gar nicht die Chance, dass das zur Routine wird, indem wir quasi alles verändern wollen und das nicht kleinschrittig genug beginnen quasi. Also das fand ich sehr gut zu sagen. Also bei mir ist es so Dinge, auf die man auch so keine Lust hat, wie Sachen für die Steuer, Fahrten für die Steuer schreiben. Und ich dachte, nee, das ist total gut. Also das eine Minute pro Tag zu machen und mal ist es dann wirklich mit einer Minute so, yay, Haken dran. Und dann ist so, ach komm, jetzt habe ich auch noch 5, jetzt mache ich noch ein paar mehr. Um das wirklich zu einer guten Routine zu etablieren.
Ja, und das ist im Coaching ja auch genauso. Also auch wenn du jetzt feststellst, ich mache das jetzt, ich suche mir jetzt einen Coach. Das heißt ja nicht, dass du dann, weiß ich nicht, die Kinder zur Adoption freigeben musst und das Haus verkaufen und den Job hinschmeißen und dann wie Diogenes in einer Tonne leben. Sondern man erarbeitet dann gemeinsam so ganz kleine Schritte. Es gibt ein ganz tolles Buch von James Clear, das heißt im amerikanischen Original Atomic Habits. Das heißt im Deutschen leider die 1%-Methode. Ich mag den Titel überhaupt nicht, aber Atomic Habits, also wirklich mini, mini kleine Schrittchen zu etablieren und auf die Art und Weise so diesen Flexibilitätsmuskel und diesen Mutmuskel und den Neugiermuskel dann auch zu trainieren, aber eben auch wirklich in kleinen, in bekömmlichen Schritten. Und nicht zu sagen, ich muss jetzt alles über Kopf reißen, ich muss jetzt alles ändern. Ich verkaufe jetzt alles und mache eine Weltreise mit dem Van 3 Jahre lang und kriege in der Zeit 2 Kinder und habe Hashtag Vanlife und alles ist cool. Und
Hashtag Vanlife, schön. Das hast du schön gesagt. Man sieht direkt Menschen vor sich.
Ja.
Ja. Ich finde auch total schön, Dr. Katie Milkman hat das also das Verfahren, glaube ich, in ihrer Forschung als Ergebnis rausbekommen. Das nennt sich Temptation Bundling. Also Dinge, die ich nicht gerne tun möchte, mit was zu verbinden, was ich gerne tue. Also wenn ich gerne Podcast höre und Sport machen will, also mich selbst dazu bringen will, so dann darf ich halt nur Podcast hören, wenn ich dabei Sport mache. Oder wenn ich nicht bügeln mag, aber gerne Podcast höre, ja, dann höre ich halt beim Bügeln Podcast oder gucke dann Fernsehen.
Funktioniert aber auch nur beim Podcast hören. Also wenn ich gerne Bügelperlen mache, dann darf ich nur Sport, und Bügelperlen machen wird schon schwieriger, finde ich.
Ja, also.
Da sind wir vielleicht aber ohnehin auch noch bei einem ganz interessanten Aspekt. Denn oft ist es ja so, dass wir selber unsere härteste Kritikerin oder unser härtester Kritiker sind. Und ich höre ganz oft, wenn ich mit Frauen spreche, die Kinder haben im Alter so von, naja, von 2 bis 9, 10, sie sagen, ich habe so das Gefühl, ich bin in der Rush-Hour des Lebens. Das ist so, da werden dann ja auch unheimlich viele Ansprüche transportiert an diese Frau. Also du musst eine richtig coole Mom sein, du musst deinen Job richtig gut machen, du hast du machst deine Smoothies selber und du machst morgens schon um 5 stehst du auf und machst dein Journal und dann meditierst du und dann gehst du laufen und du bist in Shape und das kommt ja auch noch dazu. Also dieser Anspruch, perfekt sein zu wollen oder zu müssen, respektive sich auch viel mit anderen zu vergleichen, das führt häufig auch dazu, dass ein großer Druck entsteht. Also ja, zu gucken, was machen andere und wie machen andere das und was kann ich mir davon, inwiefern kann ich mich davon vielleicht inspirieren lassen, das ist das eine. Aber dieses sich vergleichen mit anderen ist oft auch eine Quelle für Druck und für Unzufriedenheit.
Total, es kann ja immer nur nach hinten losgehen. Und ich finde, das geht ja bei den kleinen Kindern los, so welches hat schon Zähne, so als hätten wir irgendwelchen Einfluss drauf, wann die Kinder Zähne bekommen.
Stimmt.
So, oder wann die hat Kinder laufen können.
Den Kopf gehalten.
Genau.
Ja, ja.
So, und ich hatte irgendwann das Gefühl, so, also das macht mir so viel Druck von dem Druck, den ich eh schon habe, ja, als Mutter und noch selbstständig und ich habe noch studiert zu dem Zeitpunkt, so, habe da keine Zeit für. Das habe ich einfach komplett, also ich glaube einfach, weil ich sonst dem Druck unterlegen wäre, habe ich gedacht, nee, meine ich. So, also habe ich keine Zeit für mich mit anderen zu vergleichen. Und wer hübsche Butterbrote da hier, keine Ahnung, noch irgendwelche Ausstechförmchen rein, gerne, ja, aber ich nicht. Kindergeburtstag ist das nächste Thema, was dann ja kommt. Wer macht den größten Kindergeburtstag und wo geht's hin? Ey Leute, die Kinder sollen Spaß haben, das ist mir total egal. So, und das kann man gut finden und das kann man schlecht finden. I don't care. So, also man muss mich nicht mögen. Gibt auch genug Mamas, zumindest in der Kita habe ich das Gefühl, die mich nicht mögen. Total fein, ja, muss mich keiner mögen. Aber ich stehe dafür und habe einfach keine Zeit und Energie für dieses Vergleichen von Kindern oder Vergleichen von, wie bin ich als Mutter? So, ich kann doch nicht mehr geben als meine Ansprüche, die, wie du sagst, ja schon irgendwie schon zu perfektionistisch sind wahrscheinlich. So, die eigene Kritikerin ist ja die härteste, die es so gibt. Da habe ich keine Luft und keinen Raum, um noch andere Kritikerinnen zuzulassen.
Und ich frage mich auch, was das mit den Kindern macht, wenn ich ihnen vorlebe, dass Perfektionismus einmal an ihnen, also sie müssen nämlich der Erste sein, der sich umgedreht hat und den Kopf gehalten hat und gelaufen ist. Und natürlich auch der Erste, der die Urkunde gewonnen hat und der Erste, der im Sportunterricht sowieso und im Schwimmunterricht sowieso. Das fühlen die ja, selbst wenn sie es nicht von mir hören, sondern sie fühlen ja, wie ich mit anderen rede. Und was das mit den Kindern macht, das frage ich mich halt auch, ob wir uns da nicht doch wirklich eine Gesellschaft ranziehen, die, also eine Leistungs- und eben Druckgesellschaft, eine Gesellschaft, die unter Druck funktioniert und unter Perfektionismus. Ich halte nicht so viel davon. Also
ganz viele der jungen StudentInnen, das muss ich gendern, fallen mit Burnout im Studium aus. So, da ist so viel Druck schon im Studium, schon im Abi. Ich habe im Referendariat, da fallen manche in der 13. Klasse aus und müssen wiederholen, weil dieser Druck so groß ist, dass die dem schon nicht mehr gewachsen sind. Das ist doch krank. Also was ist das für eine Gesellschaft?
Und das soll eigentlich so eine schöne Zeit sein. Ich weiß, die schönste Zeit in meinem Leben, natürlich ist es toll, ein Kind zu haben und die junge Verliebtheit. Aber die schönste Zeit ist doch die, wo du das erste Mal frei bist. So frei von allen Zwängen. Da ist niemand, da ist kein Mann, da ist kein Kind, da sind keine Eltern, sondern du bist nur du. Und das ist ja eigentlich so die Zeit der Ausbildung, des Studiums. Und da machst du dir dann so einen Druck, dass die Gesellschaft bitte auch zufrieden mit dir ist. Und du, also ja, super schade.
Zurück zum systemischen Coaching. Du hast gesagt, du hast dann die Coaching-Ausbildung gemacht. Und das bedeutet ja, dass du einfach sehr kluge Fragen stellst und der oder die Coachee selbst auf die richtige Antwort kommt. Daher finde ich deinen Trüffelschwein-Ansatz, nehme ich mal an. Also du weißt, welche Fragen du stellen musst. Wir Menschen sind da ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Also wie viel triggern, drücken, schieben, ziehen brauche ich denn da? Wie machst du das? Also wie findest du da den Weg für jeden und jede, den richtigen Druckpunkt zu finden?
Also was ich gelernt habe durch diese Selbstständigkeit, ist, dass ich weitgehend auf meine Intuition vertrauen kann. Und dass ich sehr gern und sehr aufmerksam zuhöre. Das heißt, wenn jemand etwas erzählt, ich frage dann ganz viel einfach erstmal so, wie geht's dir gerade? Was bewegt dich und dein Leben gerade? Wenn wir uns jetzt mal so ein Vorgespräch, so ein Erstgespräch vorstellen. Jemand kommt ja aus einer bestimmten Situation heraus, dass ich dann sage, springen Sie einfach erstmal mitten rein und erzählen Sie einfach mal drauf los. Meistens bin ich mit den Leuten dann eigentlich schon irgendwie schnell per Du. Da bleibe ich dann jetzt mal. Und wenn du Menschen zuhörst, einfach wirklich um des Zuhörens willen, dann erzählen sie auch. Und dann erzählen sie Dinge, die du, wenn du ein Gespür dafür hast und nochmal nachfragst oder vielleicht auch mal wartest, die dann relativ schnell auf den Punkt kommen. Weil es gibt einfach ganz viel ungehörte Menschen bei uns. Weil inzwischen viel, meistens wird geantwortet oder wird gefragt, um selber was sagen zu können hinterher. Um antworten zu können. Also bei mir ist das so und so. Ja, das hatte ich neulich auch.
Stimmt.
Nee, das finde ich aber anders, weil. So, sondern einfach mal zuzuhören. Und es gibt so, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? Und jemand sagt, ja, alles cool, alles hübsch. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da noch mehr dahinter ist und dann frage, wie geht's mir gerade wirklich, wenn du darüber reden magst, dann kommt auch was, weil es mich wirklich interessiert, weil ich mir dann die Zeit dafür nehme.
Ich habe mir angewohnt, erstmal zu überlegen, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, so kurz in mich reinzuhorchen. Wie geht's denn mir eigentlich?
Ja. Stimmt, das machst du wirklich. Du hast immer eine kurze Pause nach der Frage, oder oft?
Ja, und es liegt ja auch ein bisschen an uns, wie wir diese Frage beantworten. Also natürlich will die Kassiererin an der Kasse nicht unbedingt jetzt, wenn sie uns fragt, wie geht's Ihnen heute?
Vielleicht nicht, ja.
Aber auch dann könnte man zum Beispiel mal üben zu sagen, heute ist nicht so mein Tag, war schon mal besser, aber das wird wieder. Anstatt spontan zu sagen, ja, alles cool. Einfach um es mal so ein bisschen zu trainieren. Und sagen wir mal eine Frage, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich für Fragen gerne stelle, das ist so eine Frage nach, was in deinem Leben gibt dir gerade Energie und was raubt dir Energie? Also welche Menschen oder welche Tätigkeiten?
Das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise es ist relativ einfach, aber die Antwort will man nicht unbedingt immer hören.
Aber es ist zumindest darüber mal nachzudenken, dem hinterher zu spüren. Das hilft schon mal. Das
stimmt.
Es gibt auch Fragen, je nachdem, in welcher Lebenssituation Menschen gerade sind. Also es ist auch, was auch eine schöne Frage ist, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Und wenn es scheißegal wäre, was andere sagen?
Schön. Das ist eine ganz schöne Frage. Helene, die nehmen wir mal mit, die schreibe ich mir mal auf. Vielleicht können wir die am Ende des... Ja, eine schöne Frage.
So, wenn es egal wäre, was jemand sagt, ganz egal, wer es ist, sondern du einfach machen könntest.
Kinder können das sofort beantworten, oder? Ich glaube, wir wissen alle bei unseren Kindern, was die antworten würden. Kleine Kinder, meine ich.
Okay.
Also meine wüsste ich sofort.
Nämlich?
Sie würde in einem Musical mitspielen. Als Hauptrolle natürlich. Und nicht irgendeinem, sondern ihrem Lieblingsmusical, ist ja klar.
Süß, wow, ne? Wie schön.
Man kann ja nicht scheitern, also ja. Wird sie ja auf jeden Fall genommen und dann wird sie das machen.
Ich glaube, meine wären noch überfordert mit der Frage.
Kann
die
sein.
Die wüssten gar nicht.
Stimmt, die sind noch sehr klein. Ja, stimmt, die sind noch zu klein, hast du recht.
Wie alt sind die?
6 und 4.
Könnte man gucken, ob man die Frage anders formuliert. Dass man sagt, was würdest du gerne machen, egal ob das irgendjemand doof findet.
Müsste ich mal ausprobieren. Ich glaube, dass dann das kommen würde, was sie ohnehin gut findet, weil ich gar nicht wüsste, ob sie da schon so geprägt sind mit, wenn das jemand doof findet.
Nee, meine auch nicht.
Okay,
meine
umso auch besser.
Nicht. Im Gegenteil. Ich finde, meine beeindruckt mich immer wieder. Heute Morgen geht sie mit ungekämmten Haaren los. Das passiert ja öfter mal. Neulich trifft sie eine Freundin auf der Straße und sagt, na, du hast dir wohl vergessen, die Haare zu kämmen. Da hat sie geantwortet, nee, ich hatte keine Lust. Das fand ich super. Ich habe gedacht, geil. Ja, einzig richtige Antwort.
Mhm. Unterstützen, dass das so lange wie möglich
machen wir auch.
Erhalten bleibt.
Ja, ich finde das so wichtig. Also, dass die möglichst lange von diesem Druck und was tut denn wer? Also, was tun denn Mädchen, was tun denn Jungs? So und so ist unsere Kita zum Beispiel gar nicht. Was dürfen Mädchen, was dürfen Jungs, was dürfen die anziehen, was nicht? Dass unsere Kita da so offen ist. Das heißt, die wissen, dass sie eigentlich alles machen können. Da spielen Mädchen in der Bauecke genauso wie Jungs und verkleiden sich als Prinzessinnen und spielen mit Puppen. Und das ist echt toll. Also da merke ich langsam, das kommt dann eher von außen.
Ja, glaube ich
also
auch.
Also wieder so von Familie eher so. Und auch da versuchen wir, jetzt mache ich die ganzen Ems, da versuchen wir Einfluss zu nehmen, dass das wenig wird. Aber auch da sind eigentlich alle schon sehr sensibel, da nicht zu sagen, so, aber das machen doch Mädchen nicht. Was ich immer wieder höre, was man ja so sagt, ist, dass man Mädchen häufig aufs Aussehen reduziert und sagt, oh, du siehst aber hübsch aus, du hast aber ein hübsches Kleid an, wenn sie noch so klein sind. Und Jungs darauf, was sie geleistet haben, du hast aber ein tolles Puzzle gemacht, so, und du bist aber wild, du hast aber ordentlich getobt. Und dann habe ich das mal beobachtet und das habe ich noch nicht erlebt mit meinen Kindern. Das, also vielleicht sind die nicht hübsch, möglich.
Oh.
Aber da ist noch, nein. So. Aber die sind Gott sei Dank noch nie darauf getrimmt worden mit, du siehst heute aber hübsch aus. Also wenn dann kommt so, ah, du bist heute aber toll geschminkt, wenn sie sich morgens mal wieder schminken wollten, so wie Mama. Und dann als Lea hat sich letzte Woche als Clownfisch geschminkt. Geht dann als Clownfisch verkleidet in die Kita. Und dann ist nicht, oh, du siehst aber toll aus und du hast dich heute aber hübsch geschminkt. So, und
das kommt aber. Das kommt süß. Aber. Also meine ist jetzt in der dritten und das kannst du nicht für immer fernhalten. Leider. Ja.
Wir sind schon wieder abgeschwiffen.
Ganz bisschen nur.
Genau, also im Prinzip ist es ja das Zuhören, was du gesagt hast. Das Zuhören und dann quasi auf die Person jeweils eingehen.
Und zwar ohne Eigeninteresse. Das macht auch so den Unterschied. Zum Gespräch mit einer Freundin oder einem Kollegen oder wie auch immer. Ich bin nicht Teil des Systems. Das heißt, mir ist es, um es mal salopp auszudrücken, wurscht, wie du dich entscheidest. Es hat auf mich keinen Einfluss. Ich habe weder Vor- noch Nachteile davon. Und soweit es Objektivität überhaupt gibt, kann ich da objektiver rangehen als jemand, der zur Familie, zum Kollegenkreis oder sonst irgendwie zu deinem System gehört. Ich gucke da quasi von außen drauf und ich sag dir auch nicht, tu dies oder tu jenes. In den seltensten Fällen. Manchmal geht es mir durch, dass ich sage,
siehst du das nicht? Und dann schüttelt man die Person
Also ich kenne ja das mit dem Trüffelschwein, hast du schon mal angesprochen. Zu mir hat mein Kunde gesagt, sie sind der charmanteste Wadenbeißer der Welt.
Das ist gut. wirklich, das ist richtig.
Das war tatsächlich eine männliche Führungskraft, der wirklich mit gesundheitlichen Problemen ankam, aber genauso weiter performen wollte auf der Überholspur wie vorher. Und da dann eben auch mal zu sagen, ich würde Sie gerne mal auf dies und jenes hinweisen. Und fällt Ihnen auf das? Und auf einer Skala von 1 bis 10, inwieweit würden Sie beurteilen, dass Sie Ihr Verhalten im Vergleich zu vor einem halben Jahr jetzt geändert haben oder nicht? So, das, also durchaus auch mal immer mit der gebotenen, wenn auch behutsam, aber Deutlichkeit.
Wie läuft denn dann so ein Coaching bei dir ab? Gibt es am Anfang eine Zielformulierung oder ist das was, was sich so natürlich entwickelt?
Also wir starten mit einem ausführlichen Kennenlerngespräch. Und das machen wir auch nicht per Zoom. Also nicht, ich mache tatsächlich, ich habe Coachings ausschließlich in Präsenz. Ich habe keine Online-Formate. Zum einen, weil ich selber es nicht so toll finde, stundenlang auf den Bildschirm gucken zu müssen. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass ich mein Gegenüber mit allen Sinnen wahrnehmen möchte. Und das kann ich nur, wenn die Person mir gegenüber sitzt. Das heißt, wir machen so ein Erstgespräch im Idealfall persönlich. Was geht, ist Telefon. Also ich hab auch schon Coaching-Aufträge bekommen mit nach einem telefonischen Erstgespräch. Das ist sehr ausführlich, das kann auch schon mal 1,5 Stunden dauern. Und dann erzählen Menschen schon, worum geht's eigentlich? Was wollen sie? Und meine Frage ist dann auch immer, was würdest du dir wünschen, was durch unsere Zusammenarbeit anders werden soll oder besser? Und wenn wir dann feststellen, jo, wir wollen zusammenarbeiten, dann entwickle ich für jede Person einen individuellen Fragenkatalog. Das sind Fragen, die... Also es sind eigentlich immer mindestens so 12, 13, 14, manchmal sind es auch 25 oder 30, je nachdem, worum es geht und wie lange wir miteinander arbeiten wollen. Und für diese Fragen oder mit diesen Fragen soll sich mein Gegenüber, mein Coachee dann auch wirklich Zeit nehmen. Also so 10 bis 14 Tage wäre schon gut. Denn das ist keine Wissensabfrage, sondern da richtest du quasi die Taschenlampe schon mal nach innen. Du machst so einen Deep Dive. Und diese Fragen habe ich, sagen wir mal, die entwickle ich auch aus dem, was ich im Erstgespräch schon über dich erfahren habe. Da vertraue ich auch auf meine Intuition, dass ich sage, beim Entwickeln der Fragen, das und das passt, das möchte ich wissen. Beziehungsweise wünsche ich mir, dass du darüber nachdenkst und dann interessieren mich deine Antworten. Und die Antworten kriege ich dann, das ist ein Webdokument, da kannst du alles reinschreiben, jeweils unter die Fragen, was dir in den Sinn kommt. Da gibt es auch kein zu viel oder zu wenig oder kein gehört hier nicht her. Und die Antworten kriege ich dann wieder zurück. Und dann nehme ich mir 8 bis 10 Tage Zeit, um in diese Antworten ganz tief einzutauchen. Das ist dann also nicht einfach nur ein Runterlesen, sondern ich nehme das dann auch gedanklich mit. Also ein paar Tage lang auf die Autobahn, unter die Dusche zum Laufen, so. Und tauche auf die Art und Weise schon sehr tief ein in das, was jemanden bewegt und erkenne da dann auch einen roten Faden. Und dann starten wir mit einem gemeinsamen Tag. Also das klingt jetzt immer so dramatisch. Der beginnt also nicht morgens um 8, sondern vormittags um 11. Und dann machen wir so lange, wie du magst, wie es für dich gut ist. Und ich habe dir in dem Fragebogen zum Beispiel eine Frage kriegt jeder oder jede, was möchtest du im Anschluss an unser Coaching zu tun imstande sein? Und zwar mittelfristig, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Bitte jeweils immer auch mit Datum oder mit ungefährer Zeitangabe. Das heißt, ich weiß dann schon sehr genau, was soll anders werden. Und nach diesem Tag, da geht's wirklich nur um dich. Ich kann dir vorher noch nicht sagen, wie der genau ablaufen wird. Es gibt Leitplanken, es gibt eine Struktur, innerhalb der wir uns bewegen. Aber was da genau, wann, wie sein wird, das ergibt sich. Das ergibt sich im Prozess. Das ist mit ganz viel Lachen verbunden. Da kann auch mal eine Träne fließen. Und es ist immer in einer maximal entspannten Atmosphäre. Also das ist kein steriler Coaching-Raum, sondern das ist tatsächlich, also diese großen Formate, die mache ich tatsächlich bei mir zu Hause. An einem großen alten Esstisch, dann gibt's handgefilterten Kaffee aus einer Porzellankanne vom Flohmarkt und zwischendurch gehen wir runter an die Elbe und lassen uns mal den Wind um die Nase wehen.
Das, was du da beschreibst, das würde so vielen Menschen helfen. Also das ja. ist, ich wünschte, eine Psychologin hätte für ihre Klienten die Möglichkeiten, das, sage ich mal, umzusetzen. Oder hätte sie vielleicht sogar, ne? Also man muss sich ja nur entscheiden. Also das ist ja wirklich auch mal abgesehen davon, dass du mit denen ein Ziel verfolgst. Ich kenne so viele Menschen, die das für ihre Seele mal brauchen könnten. Dein Coaching.
Ja. Ja, das ist auch halt, das ist wirklich so ein sich Zeit nehmen für sich selber. Also wo es einen Tag lang wirklich nur um dich geht. Also was ihr hier hinter mir seht, ist ja mein Büro. Das ist mitten in Winterhude. Ich liebe mein Büro. In Hamburgs allernettestem Coworking Space habe ich ein festes Büro gemietet, das auch nur ich nutze. Und die kleinen Formate mache ich hier, aber die großen eben, wie gesagt, zu Hause. Und du gehst dann nach so einem Tag, gehst du raus und hast einen Plan. Wir haben gemeinsam, je nachdem, was dir wichtig war, was wir an dem Tag vielleicht auch entdeckt haben, was wir vielleicht auch so ein bisschen freigeschaufelt haben, was dich vielleicht auch bremst, was dich antreibt, was dich hindert, was du vielleicht befürchtest oder was dir vielleicht noch gefehlt hat an Ermutigung oder an Ressourcen, wie auch immer. Das alles berücksichtigt, gehst du da mit einem Plan raus. So, und dann hast du mich, je nachdem, ob du ein größeres oder ein kleineres Paket gebucht hast, hast du mich mindestens 6 Wochen, maximal 12 Monate an deiner Seite. Das heißt,
wie eine gute Fee eigentlich.
Ja, oder wie so ein Hosentaschencoach, nenne ich das
ja
immer.
Ja, ja.
Und das heißt, wir haben dann noch, je nachdem, wie gesagt, ob du ein kleines Paket buchst oder ein größeres, haben wir dann noch mehrere, so 3, 4, 5 Präsenztermine, nochmal zu 2 oder 3 Stunden. Das machen wir dann im Normalfall hier bei mir im Büro in Winterhude. Du hast mich aber während der gesamten Zeit als Sparringspartner am Telefon. Das heißt, du kriegst eine Flatrate und kannst mich, so oft du möchtest, anfunken. Ich sag nicht, wann immer du möchtest, also nicht so Wochenende. schickst mir eine WhatsApp und sagst, du, ich habe hier ein Thema oder ich brauche mal kurz eine Rückmeldung. Können wir telefonieren? Und dann finden wir im Normalfall spätestens von 48 Stunden ein Zeitfenster, wo wir dann in Ruhe telefonieren können.
Wow, toll, wirklich toll.
Ich fühle mich gerade so zurückversetzt. Ich habe ja 2016 mal bei dir ein Coaching noch zum Thema Positionierung gemacht, um rauszufinden, wer sind eigentlich meine Wunschkunden und wer auch nicht. Auch dafür war das sehr hilfreich. Ja, und das war so ein sich rundum wohlfühlen. Also damals ja sogar noch mit Pferden, wo ich, habe ich glaube ich schon erzählt, dass ich da immer noch dran denke häufig. Also wenn ich Kundenentscheidungen zu treffen habe, so glaube ich jetzt, ich kann mit der Person arbeiten oder nicht, dass ich ganz oft überlege,
ist das ein Walter?
Welche Art, genau, ist das ein Walter? Oder wie hieß der Kleine?
Orfino oder Fritzi. Meinst du das Pony oder den Schecken?
Ja, nee, ich sag nochmal den ersten Namen.
Orfino.
Ja, der war
Schecke, der war so schwer zu motivieren.
Ja, oh ja.
Der war sehr schwer zu motivieren. Da musstest du schon ziemlich einen Handstand machen, um den in Gang zu bringen.
Hey, los, ja.
Und Walter war der Herdenchef. Dem musstest du zeigen, dass du es wert warst, dass er dir folgt.
Dass man mir folgt.
So, dass du eben auch weißt, was du tust. Und wenn das soweit war, dann war Walter riesengroß, wunderschön, ein wunderschöner Fuchs mit kupferfarbenem Fell. Dann war der aber auch sehr da und dann war er gut zu motivieren und hat lauter Sachen richtig begeistert mitgemacht.
Ja, das war so toll.
Ich kann direkt ein paar Menschen deinen Pferden zuordnen.
So, darum ging es ja auch. Und das war so, also ich habe so viel mitgenommen einfach auch für danach noch, für wer will ich eigentlich sein jetzt in dem Bereich und wo grenze ich mich auch einfach ab, was ja auch da total wichtig ist. So, wo sage ich, nee, dafür bin ich einfach nicht die Richtige.
Mhm, richtig. Ja. Ja, dieses sich abgrenzen, was du gerade sagtest, das ist eben auch häufig ein Thema. Nein sagen. Lernen. Und dann die Reaktion. Also Nein zu sagen ist überhaupt nicht schwierig. Sag einfach nein, aber die Reaktion aushalten. Das ist so, wie wenn heute Leute sagen, ja, man darf ja nichts mehr sagen. Doch, du kannst alles sagen. Du musst nur damit rechnen, dass du Gegenwind kriegst.
Ja.
Und das ist mit dem Nein sagen genauso. Wir können Nein sagen, es ist kein Problem. Nur wir müssen es aushalten lernen, dass dann Menschen sauer sind, beleidigt, enttäuscht, wütend, verärgert, whatever.
Ja, ist ja aber doch ihre Emotion, ne, eigentlich. Eigentlich kann man sagen, behalt sie doch, steht vor deiner Tür, ich habe meine Probleme, meine Emotionen.
Wenn diese Entscheidung, wenn das so zu fühlen so einfach wäre, dann wäre das schön. Aber das ist so ähnlich, wie wenn du zu jemandem sagst, los, schlaf jetzt. Entspann dich doch.
Oder denk nicht an einen rosa Elefanten.
Genau. Wir haben ganz viele von uns haben einfach viele Männer wie Frauen, ganz egal, Glaubenssätze. Wir sind durch unsere Familie, durch unsere Umgebung, durch Schule, durch Jobs, durch Studium, was auch immer, durch Beziehungen sind wir geprägt. Und wir versuchen, wir alle, also fast jeder Mensch hat Angst, irgendwie nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert zu sein, nicht dazu zu gehören. Wir sind alle auf der Suche nach Zugehörigkeit. Abgelehnt zu werden ist, je nachdem, was ich für eine Geschichte hinter mir habe, was ich vielleicht erlebt habe als, wie gesagt, als Kind, als Jugendlicher, in der Schule, wie auch immer, kann Ablehnung etwas so Schlimmes sein, was du um jeden Preis vermeiden willst, dass es dich dein Leben lang begleitet. Und was man sich immer mal wieder bewusst machen darf, ist unser bewusstes Denken. Das sind 5%. Fünf.
Unserer Kapazität, ne?
Mhm. Ja, im Sinne von, das wissen wir, dass wir das denken. 95% ist unbewusst. Das denkt uns. Und das steuert uns.
Das denkt uns. Ja. Das gefällt mir.
Das denkt uns. Ja.
Das baue ich auch in meinen Wortschatz ein. Ich schreibe mir das auch mit auf. Schatz, dafür kann ich nichts. Das hat mich wieder gedacht.
Das hat mich gedacht. Genau. Ja, naja, dazu müsstest du aber ja wissen, dass es dich gedacht hat.
Weißt ja, manchmal du? Weiß man es doch hinterher, aber.
Ja, aber dann ist es im Bewusstsein. Dann gehört es zu den 5%. Es sei denn, du hast dich darin geübt, dich selber zu reflektieren und hast dich dafür aber vorher erstmal besser kennengelernt. Weil es gibt diesen schönen Satz, wovon ich nicht weiß, dass ich es nicht weiß.
Ja.
Also insofern sind wir durch viele Glaubenssätze geprägt, Dinge zu tun oder zu lassen, Dinge zu fühlen oder nicht zu fühlen. Zumindest nicht bewusst. Also ich vergleiche diese Glaubenssätze immer mit so einem. Kennt ihr diesen Film noch, die Gremlins?
Klar.
Das waren diese fiesen kleinen Monster. Ich habe den Film selber nie gesehen. Ich kenne
nur wenn
so
Wasser drauf kam und bei Vollmond oder so.
Irgendwie sowas. Aber ich habe so, wie sie aussahen. Das habe ich noch vor meinem inneren Auge. Und ich stelle mir so einen Gremlin immer vor oder so einen Glaubenssatz immer vor, wie so ein Gremlin, der auf meiner Schulter hockt und mir was ins Ohr zischt. Du, das geht aber noch besser. Du bist nicht so, weiß ich nicht. Du bist dies nicht, du bist jenes nicht. Das schaffst du nie. Was glaubst du, wer du bist? Mach das lieber nicht. Das ist so unsicher. Irgendwas, ganz egal. Irgendwelche Glaubenssätze. Und dann hilft es mir zu sagen, der erzählt mir das nicht, weil er recht hat, sondern weil das sein Job ist.
Hm.
Der ist irgendwann mal entstanden. Wurstelt in meinem Unbewussten, in meinem Unterbewusstsein herum. Und das tut er, weil das sein Job ist, aber nicht, weil er recht hat.
Stimmt.
Und diesen Biestern auf die Spur zu kommen, also sie erstmal zu hören, was erzählen die eigentlich, das ist auch eigentlich immer wieder ein wichtiger Teil im Coaching.
Das erinnert mich an das innere Team von Schulz von Thun.
Ja, genau. Das mache ich in meinen Coachings mit Schleichtieren. Das lieben meine Coaches. Das ist ganz toll. Ich habe von meiner Tochter noch alle Schleichtiere. Und wenn ich den Impuls habe, das könnte jetzt hier heute mit dieser Person gerade hilfreich sein, in dieser Situation, dann hole ich diese Tasche und kippe die alle auf den Tisch. Und dann sage ich meinem Coachie, jetzt such dir mal Tiere aus für was auch immer. Dann kommen einzelne Positionen, Menschen, Anteile, die du hast, Situationen oder auch mal Geld. Und dann machst du Zusammenhänge sichtbar. Oder du kannst auch dein inneres Team stellen. Dann hast du die Antreiberin, die ist bei Frauen immer da. Die innere Antreiberin, du hast die innere Kritikerin. Dann hast du vielleicht ein kleines Kind. Dann hast du vielleicht die Perfektion.
So ein Unterstützer manchmal, so ein Supporter. Unterstützer. So anfeuert.
Die kommen dann manchmal erst nach und nach dann dazu. Manchmal ist es so, dass du da so drauf guckst und stellst fest, die haben eigentlich alle irgendwie immer nur eine Peitsche in der Hand und treiben dich an oder bewerten dich. Und dann würde ich halt auch fragen, was könnte dich denn jetzt noch unterstützen? Lass uns doch mal gucken, ob es ein Tier gibt, das dich unterstützt. Und wo stellst du das hin?
Wow, du machst eine Mischung aus inneres Team und einer Aufstellung.
Meine Güte, Steffi. Ja, ja.
Ich buche jetzt direkt, wo soll ich unterschreiben?
Nicht schlecht. Inneres Team und systemische Aufstellung.
Und ich nehme aus solchen Gesprächen auch immer so viel mit für die Gespräche mit meiner Tochter, weil ich gerne mit ihr Feedback- und Reflexionsgespräche mache, weil ich glaube, dass einem das im Leben einfach hilft und einen festeren Stand verleiht. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Und das kann man so schön mit Kindern machen, was du gerade erzählt hast auch.
Und dafür kannst du auch, weiß ich nicht, einen Salzstreuer nehmen und irgendwas.
Gleichnis. Also sie hat ja Schleichtiere, so ist ja nicht so massenhaft. Aber wir haben ein anderes Gleichnis. Wir nennen das, aber da geht es auch mehr um eine Emotion, die dich ergreift und die du nicht unter Kontrolle hast. Das ist ja letztlich oft, du hast den Kremlin, der das zu dir sagt und dann passiert ja was mit dir, ne? Und das ist ja dann das Gefühl, was es auslöst. Und für dieses Gefühl sage ich immer, sie sitzt auf verschiedenen Pferden. Und nur sie allein kann entscheiden, abzusteigen und wieder ein anderes Pferd zu wählen. Aber nur sie. Niemand kann sie von dem Pferd runterprügeln. Und wenn sie es jetzt reiten will und es muss jetzt sein, dann reite es. Aber wenn du fertig bist, dann steig halt auch wieder ab. So. So. Das ist unser Gleichnis. Aber ich finde das mit den Schleichtieren auch nochmal eine schöne, schöne Übung.
Ja, das bringt auch immer ganz viel Erkenntnis. Und es ist immer ein schöner Abschluss, weil wir es immer irgendwie gut machen. Also wir machen es so, dass es gut wird hinterher, dass es stärkend ist, dass du dich selber besser kennenlernst und sagst, ja, diese Teile gehören halt zu mir. Ich bin halt auch mal wütend. Oder ja, ich habe diese fiese Kritikerin in mir. Es soll ja nicht darauf hinauslaufen, dass du dir selber sagst, Gott, bin ich defizitär. Wenn ich mir das hier angucke, das ist ja nur Schrott, was da steht. Das funktioniert ja alles gar nicht. So schlimm bin ich.
Die hat ja auch ihre Bewandtnis, die innere Kritikerin. Die hat ja ihren Job, wie du sagst. Das ist richtig. Ja, ihr Job. So, ja. Sie macht ja dann nur ihren Job. Die Frage ist, wen stellst du daneben?
Richtig. Und wie weit, und wo steht sie? Also darf sie immer ganz vorne auf der Bühne stehen? Oder? Sie hat ja grundsätzlich, haben ja alles, was in uns ist, jeder Anteil, jeder, hat ja seine Berechtigung. Der ist immer zu irgendetwas gut. Alles, es ist egal, was es ist, ob es Wut ist, ob es Aggression ist, ob es Rechthaberei ist oder ganz egal. Es hat alles einen Nutzen für uns, grundsätzlich erstmal. Und deswegen geht es überhaupt nicht darum zu sagen, dieser Anteil ist jetzt schlecht, der muss ausgemerzt werden, du musst mal an deinem Mindset arbeiten. Da krieg ich Puls, wenn ich das höre. Sondern es geht darum, wie geht's mir damit, in welcher Gewichtung diese einzelnen Teile da so in mir herumrühren. Und sich das bewusst zu machen. Also wer von den ganzen Jungs und Mädels steht denn jetzt eigentlich gerade vorne? Wer gibt den Ton an? Wenn das immer die innere Kritikerin ist, dann lass uns doch mal gucken, was wir da machen können. Es gibt einen wunderschönen Film, der das ganz großartig illustriert. Ihr kennt ihn bestimmt. Alles steht im Kopf.
Ja, genau. Habe ich sofort gewusst.
Ist perfekt. Zumindest Teil 1. Teil 2, wenn ihr nicht gesehen.
Aber der ist nicht mehr so perfekt, aber auch okay.
Wie das ja meistens bei diesen Sequels so ist. So, deswegen schenke ich mir den auch. Aber der illustriert das großartig, wie ja Freude versucht, Kummer immer auszugrenzen. Tu dies nicht, tu das nicht, bleib da stehen, fass die und die Erinnerung nicht an.
Bis sie merkt, dass Kummer ganz wichtig ist.
Richtig, ja.
Ja, stimmt.
Das kann zum Beispiel auch ein Glaubenssatz sein. Du musst immer lächeln.
Bei Frauen oft dir, Everybody's Darling-Syndrom,
ja,
ne?
Ja, du darfst dir nicht anmerken lassen, dass du traurig bist. Du musst performen. Du musst ein fröhliches Gesicht machen. Du musst alles schaffen.
Hm. Liebe Steffi, bevor Anja jetzt bei dir ein Coaching bucht und auf den Knopf drückt, für welche Menschen und HörerInnen bist du denn die richtige Coachin, wenn es um Veränderung geht?
Also für alle die, was ich eingangs schon mal sagte, für alle die, die da sind, dass sie wirklich, dass ihnen bewusst ist, ich will was ändern. Das ist die Grundvoraussetzung.
Darf das auf jedem Lebensgebiet sein? Oder beschränkst du dich auf berufliche Business-Themen?
Nein, nein. Das darf auf jedem Lebensgebiet sein. Es ist in 99,9% der Fälle so, dass Menschen über ein Jobthema kommen. Und dass es immer persönliche Themen ganz, ganz stark mit einbezieht.
Ja.
Mhm. Immer. Weil unsere Glaubenssätze, dieses du musst leisten, du bist nur was wert, wenn du was leistest, zum Beispiel, sonst so die klassischen High-Performer, das treibt uns ja auch im Job vor uns her.
Und kommt ja von irgendwoher, ne?
Genau. Also insofern ist das alles miteinander verwoben. Und das, von daher gilt das im Grunde genommen für jeden Lebensabschnitt. Ich kann es gerade nicht weiter eingrenzen.
Also, alles gut, ich glaube, das ist auch total fein. Also nee, also ging es mir so ein bisschen um deine Positionierung. Also Coaching-Gedanke.
Ich weiß.
Wenn du
ja,
jetzt,
das ist. Ja, auf meiner Webseite steht Coaching für Führungskräfte.
Ja, genau. Und ich weiß ja, dass du es auch, also dass du nicht nur Führungskräfte machst und so, aber es hätte ja sein können, dass du sagst, nee, ich möchte aber gerne Führungskräfte. Why ever? Genau.
Mein Marketing-Profi hat irgendwann auch mal gesagt, also allein aus suchmaschinentechnischen Gründen müsstest du dich mal ein bisschen
ein bisschen nischiger aufstellen.
Und ich bin ganz ehrlich, ist das irgendwann ab einem bestimmten Punkt auch eine Honorarfrage gewesen.
Ja, ist auch in Ordnung.
Gute Arbeit. Richtig. So, das heißt also, du musst schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um es mal sehr norddeutsch genuschelt zu formulieren.
Aber ich sag mal, es lohnt sich. Unbezahlte Werbung übrigens.
Auch ihr seid ja. Vielen Dank.
Kommen wir langsam zum Ende. Liebe Steffi, gibt es denn Fragen, die du uns gerne stellen würdest?
Also eine Frage, die ich sehr liebe, ist auf einer Skala von 1 bis 10. Wie mitfühlend, nachsichtig und wohlwollend gehst du mit dir selber um?
Ich bin da recht gut, glaube ich. Ich glaube, ich bin da von Natur aus recht gut und ich glaube, das liegt sehr an der Erziehung meines Vaters, weil der sehr mitfühlend, umsichtig und so war mit mir. Und ich glaube, er ist auch so ein bisschen meine innere Stimme, was das angeht. Ich kann das schon ganz gut, aber ich kann es auf keinen Fall perfekt. Ich würde sagen, ist 10 jetzt gut oder schlecht?
10 wäre gut. 10 wäre gut. Berechtigte Frage. 10 wäre das Beste.
10 wäre quasi, so würde ich es gern haben wollen, wäre 10. Dann würde ich sagen, ich bin zwischen 6 und 7, Tendenz zu, im Moment zu 6. Je nach Lebenslage.
Das ist schon mal richtig gut. Ja.
Ja, ich wäre auch da. Also ich muss sagen, ich bin da mit meinen Kindern gut geworden. Ich war früher schon deutlich perfektionistischer, hatte eine sehr starke innere Kritikerin. Und lerne da gerade ganz, ganz viel und auch immer noch weiter. Deswegen auch noch auf keinen Fall so, dass ich sagen würde, da bin ich schon weit. Und wie bei allen Dingen, die wir lernen, fallen wir ja auch immer wieder in alte Muster zurück. Und dann so, ja, aber ich würde sagen, ich bin da auch auf einem guten Weg, auch so zwischen 6 und 7, würde ich sagen.
Wow, richtig gut.
Ich würde auch sagen, dass wir beide das ganz gut können. Ne? Man kennt ja so Leute, wo man denkt, oh, die sind sehr streng mit sich immer. Sei doch nicht so streng mit dir, sag ich dann. Aber ja, doch, ich würde sagen, Helene kann das schon ganz gut. Würde ich auch so beurteilen.
Was würdet ihr denn tun, wenn ihr nicht scheitern könnt?
Ich würde auch was mit Bühne machen, wie meine Tochter. Ich würde auch auf der Bühne stehen. Das sind die Bretter, die die Welt bedeuten, auch für mich immer gewesen. Ich habe das nur irgendwann abgewählt, weil ich Familie wollte und so. Aber ich habe da genau wie meine Kleine mit angefangen und eigentlich liebe ich das sehr. Und ich glaube, ich würde das sogar so ausformulieren, das müsste mich jetzt nicht reich machen. Ich müsste auch nicht immer die erste Geige da spielen, sondern ich würde gerne wieder mehr Bühne in mein Leben lassen. So vielleicht. Aus Freudegründen, aus innerer Zufriedenheit.
Da könnte man dann ja zum Beispiel gucken, mit welchen Baby-Steps und das in bekömmlichen Schritten.
Danke für das Coaching gerade, du bist ganz süß, danke.
Ja, ist ja so.
Ja, ist aber wahr, ist wahr. Ich habe das sofort gedacht, ich dachte, okay, die Frage, die wird dazu führen, dass ich da auch mal hin will. So, also das ist eine gute Idee. Aber jetzt Helene, Entschuldigung.
Also ich bin ja sehr reflektiert, was das angeht und bin bei, okay, wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich müsste was ändern, dann muss ich wohl was ändern. Und ich würde gerade nichts ändern wollen. Ich bin genau da, wo ich sein will. Und wo ich hin will. Wenn ich nicht scheitern könnte und einfach noch unendlich Zeit hätte, dann würde ich noch einen Doktor machen. So aber eher so für mich, ohne dass ich glaube, dass ich den für irgendwas brauchen kann, sondern einfach, weil ich Spaß gefunden habe am wissenschaftlichen Arbeiten. So, das wäre noch... hat auch mein zweites Studium gebraucht. Im ersten habe ich es gehasst und die erste Hälfte des zweitens auch. Und dann hatte ich ganz gute Dozenten und Profs, die mir da echt den Spaß vermittelt haben. Das hat echt Laune gemacht, meine Masterarbeit zu schreiben. Das, aber ansonsten würde ich nichts anders machen. Also diese 3- bis 4-Teilung, also ich unterrichte ja, ich mache jetzt mit Anja und Fabio zusammen das Marketing und bin immer noch Beraterin und kann dann entscheiden, Mutter zu sein. Also ich habe es vorhin erzählt, meine Kleine ist heute zu Hause, weil sie noch nicht ganz fit ist. So, das geht halt. Ich kann halt arbeiten und das machen und das ganz gut einteilen und dann auch mal sagen, so jetzt heute keine Termine, weil Kind ist halt jetzt krank zu Hause und braucht mich einfach. Und da lerne ich noch oder da bin ich besser geworden, das dann auch zu sein. In dem Moment dann Mutter zu sein und nicht zu denken, oh, ich müsste ja an den Schreibtisch und eigentlich wartet da so viel Arbeit auf mich. Die wartet auch morgen noch. Ja, deswegen bin ich eigentlich total glücklich da, wo ich bin.
Und ein Lebensziel? Mal ein Buch schreiben oder so? Das hast du nicht.
Ich würde gerne mal ein Buch schreiben.
Das war jetzt so ein Beispiel.
Bestseller-Autor.
Das ist nicht mein Beispiel, nee. Aber da halt zu dir passen.
Tatsächlich. Also ich, ja, schon. Also Worte sind halt so meine Kreativität. Das schon. Ich habe immer gesagt, ich möchte meinen Enkeln mal erzählen, was ich so erreicht habe. Und das habe ich so mit Anfang 20 gesagt und habe da immer erwartet, dass es dann so die beruflichen Erfolge sind. Ja, ich war Chefin hier und Chefin da und so. Aber eigentlich hat sich das Ziel nicht verändert. Ich möchte meinen Enkeln erzählen, was ich so getan habe. Und das sind die Fehler, die ich gemacht habe. So, Kinder, macht die Fehler nicht. Aber auch die lustigen und verrückten Dinge, die ich gemacht habe. Und möchte ihnen einfach eine tolle Oma sein, die sie inspiriert.
Schön. Also das ist dein Lebensziel, eine Oma sein. Das ist doch.
Ich habe auch gerade überlegt, Spaß, ob das jetzt Druck auf meine Kinder sind. Es gibt so Vereine in Hamburg, wo man, eine Bekannte von mir, die hat immer gesagt, sie haben ihren Leihopa. Das ist also, wo dann Senioren sind, die die Familie nicht hier haben, die aber irgendwie Zeit haben und gerne irgendwie Anschluss an eine Familie möchten. Und dann, ja, wenn ich keine eigenen Enkelkinder kriege, mache ich sowas. Also kein Druck an meine Kinder.
Super schön. Wow. Das ist echt schön zu hören. Das freut mich total.
Ja. Finde ich auch gut.
gerade ist meine innere Kritikerin aber auch sehr ruhig. Wahrscheinlich sagt sie in 2 Wochen was anderes.
Die hast du gerade irgendwie auf Morphium gesetzt.
Der Weihnachtsurlaub, so diese Entspannung, die ruht da noch in mir.
Ja, das wären so die 2 Fragen gewesen, die mir jetzt so spontan
einfach. Oh, toll. Ganz zum Schluss interessiert uns immer noch dein Blick auf die Zukunft, also quasi mal den Spiegel wieder gedreht. Was muss aus deiner Sicht dringend geschehen, ganz allgemein gesprochen?
Also das sind für mich so 2 Dinge. Also zum einen, also wenn ich jetzt mal das große Bild sehe, dann glaube ich, dass wir alle im Hinblick auf unsere Ressourcen vor der größten Transformation seit der Industrialisierung stehen. Also dieses Wirtschaftssystem, das ja nun seit, weiß ich nicht, 100 wie viel Jahren, auf permanentes Wachstum ausgelegt ist, das kostet uns einfach unser aller Existenz. Und da dürfen wir also alle komplett umdenken. Und was ich dabei wichtig finde, ist, dass es dabei nicht immer um Verzicht geht, sondern dass einfach neue, gute Geschichten erzählt werden müssen. Also neue, ich mag das Wort Narrative nicht, weil das so sozialwissenschaftlich aufgeladen ist, aber einfach gute Stories. Wie kann es sein? Wie kann es aussehen? Was könnten wir wie gestalten? Und ich glaube, was dazu gehört, ist einfach, dass wir also Mut und Neugier und Flexibilität, die sind wie Muskeln, müssen wir trainieren. Immer wieder aufs Neue. Das ist so wie mit Gehirnzellen, use them or lose them. Also deswegen ist das etwas, was wir alle einfach mehr ausprobieren sollten. Dass wir uns besser auf Neues einlassen und dass wir Dinge wirklich mal komplett neu denken. Und so im Kleinen würde ich sagen, gerade auch in Anbetracht der innenpolitischen Entwicklung.
Da lacht sie.
Ja.
Also ich gehe lachen, um nicht zu weinen.
Ja, genau. Also ich gehe Freitag demonstrieren. In Hamburg ist eine Menschenkette angekündigt. Ganz wichtig finde ich Haltung zeigen. Das klingt zwar nach Bullshit-Bingo, aber nicht schweigen, sondern wirklich die Stimme erheben. Wann immer und wo immer wir mitbekommen, dass da Dinge passieren, gesagt werden, wie auch immer, die unsere gesamte Demokratie untergraben wollen. Und parallel dazu glaube ich, dass wir alle wieder mehr freundlichen Umgang miteinander brauchen. Also die Verbundenheit zueinander und miteinander einfach wieder mehr in den Vordergrund rücken. Und das fängt an, wenn wir aus der Haustür gehen. Das kann die Kassiererin im Supermarkt sein. Das kann der DHL-Fahrer sein. Oder das kann auch der Mensch sein, den wir in der Telefonhotline haben, wo wir eigentlich einen kompletten Roches haben, weil hier wieder irgendwas nicht läuft und wir das an der Person auslassen und uns gar nicht vorstellen, was dieser Mensch sich den ganzen Tag anhören muss. Und da einfach wieder mehr Freundlichkeit mit reinbringen. Besser aufeinander achten, bisschen mehr Fürsorge füreinander entwickeln. Das ist etwas, was ich glaube, was wir alle ganz, ganz dringend brauchen. Und einfach mal von Autopilot auf Handsteuerung umschalten. Also einfach nicht mehr Dinge immer so machen, wie wir sie immer gemacht haben, sondern wirklich mal was Neues ausprobieren. Das wäre mein schön. Wunsch.
Ja. Ich glaube, das wünschen wir uns und wie du sagst, dafür müssen wir halt auch aufstehen. Da reicht halt das Wünschen nicht und das Hoffen, sondern da haben wir es ja auch alle irgendwie in kleinen Schritten in der Hand, daran zu arbeiten. Ja, ein besseres Schlusswort fällt mir nicht ein.
Nee, also wirklich. Punkt.
So, so
oder
schön.
Besten noch Ausrufezeichen.
Genau.
Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit ganz viel Mehrwert für mich. Also,
oh, das freut mich.
Wirklich toll. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke, Helene, dass du sie eingeladen hast.
Sehr gerne. Ich hoffe, dass unsere HörerInnen da draußen auch einiges mitnehmen und dich vielleicht gerne auch noch näher kennenlernen wollen oder sich einfach damit beschäftigen, dass sie vielleicht auch Themen haben, wo sie denken, da sollte ich mal über Veränderungen nachdenken.
Ja, das würde mich riesig freuen. Danke, dass ihr mich dazu gebeten habt. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Es hat echt Spaß gemacht mit euch.
Wie schön, dass du da warst.
Ja, uns auch.
Mach's gut.
Dankeschön. Alles Gute für euch. Bis bald.
Tschüss. Ebenso. Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.